Die Fußballfee. Der kleine Tom war dick und rund und im Fußball eine Null. Ganz hinten stand er im Feld und wenn der Ball geflogen kam, dann bekam er einen Riesenschreck. Tom konnte kaum so schnell gucken, wie der Ball flog. So schnell laufen schon gar nicht. Ehe Tom es richtig bemerkt hatte, war der Ball wieder weit vorne und mit ihm auch die anderen Spieler. Dann fiel meist ein Tor und Tom trabte traurig hinterher. Einmal landete der Ball direkt auf Toms Fuß. Da wollte Tom ausholen und kräftig schießen, aber schon war der lange Sven bei ihm und der war schnell wie ein Pfeil. Schwupp war der Ball schon wieder weg. Und Toms Fuß schoss keinen Ball, sondern traf nur in die leere Luft. Tom war traurig. »Ach«, flüsterte er, »ich möchte so gerne groß und schlank sein. Ich möchte schnell sein wie ein Pfeil. Ich möchte Fußball spielen und Tore schießen wie der lange Sven.« Das hörte eine gute Fußballfee und sie beschloss, ihm zu helfen. Sie war unsichtbar und nahm dem langen Sven mit ihren zarten Feenhänden den Ball vom Fuß. Das war Handspiel und eigentlich nicht erlaubt, aber weil die Fee unsichtbar war, bemerkte es niemand. Sie legte den Fußball direkt vor Toms Füße und Tom trat kräftig mit dem rechten Fuß dagegen. Die Fußballfee half ein bisschen nach und der Ball flog 20 Meter weit. Alle liefen dem Ball hinterher, aber niemand war so schnell wie Tom. Denn die Fee schob ihn heimlich an. Jetzt schoss Tom mit dem linken Fuß. Die gute Fee hatte etwas zu kräftig geschubst, darum flog der Ball diesmal 50 Meter weit. Am Tor vorbei und aus dem Fußballfeld hinaus. Alle liefen hinterher, aber niemand war so schnell wie Tom. Und sie verloren ihn aus den Augen. Wieder schoss Tom den Ball. Weit und weiter. Und plötzlich war er mitten in der Stadt. Die Leute staunten, als der Ball geflogen kam und als Tom über den Marktplatz lief. Denn einen so schnellen Fußballspieler hatten sie noch nie gesehen. Tom schoss den Ball weiter als der lange Sven und schneller als ein Pfeil lief er hinterher. Der Ball flog hoch in die Luft, über die Häuser der Stadt hinweg und landete auf einem Weizenfeld und Tom lief hinterher. Der Ball flog vom Feld in einen Wald und Tom lief hinterher. Der Ball flog vom Wald an einen Meeresstrand und Tom lief hinterher. Der Ball flog sogar über das große Meer. Da packte die Fußballfee Tom am Kragen und Tom flog hinterher. Unten auf einem Schiff staunten die Matrosen und guckten in die Luft. So ging es immer weiter. Und weil die Erde eine große Kugel ist, die von Weitem beinahe wie ein Fußball aussieht, lief Tom einmal um die ganze Erde herum und kam am Ende wieder auf dem Fußballplatz an. Dort legte die gute Fußballfee den Ball direkt vor Toms Füße, mitten auf den Platz. Und dann schoss Tom ein Tor, sogar ohne Anlauf. Er riss die Arme hoch, die Leute jubelten ihm zu. Die gute Fußballfee jedoch verschwand so plötzlich, wie sie gekommen war. Und seitdem hat man leider nichts mehr von ihr gehört.
Thank you.
Glück und Pech eines Brustschwimmers. In einem heißen Sommer war ein Brustschwimmer am Strand. Er legte seine Kleider auf ein Häufchen in den Sand. Er ging ins Wasser und er schwamm hinaus in das Meer. Schnell und weit. Als er sehr lange geschwommen war, wurde er müde und wollte eine Pause machen. Zufällig kam ein leeres Schlauchboot vorbei, da konnte der Brustschwimmer sich gemütlich hineinsetzen. Das war Glück. Doch begegnete ihm ein großer Wal. Der hatte schon länger nichts mehr gefressen und ein Schlauchboot kam ihm gerade recht. Der Wal schnappte den Brustschwimmer und das Schlauchboot mit einem einzigen Bissen. Das war Pech. Aber bevor der Wal mit dem Kauen begann, gelang es dem Brustschwimmer, sich in einer Zahnlücke zu verstecken. Und nachdem der Wal das Schlauchboot gut zerkaut und geschluckt hatte, musste er rülpsen. Das kam von der Luft aus dem Schlauchboot. Der Wal rülpste so stark, dass der Brustschwimmer in hohem Bogen auf eine einsame Insel flog. Er landete weich im Sand. Das war Glück. Auf der einsamen Insel gab es nur 7 Kokosnusspalmen, einen Affen und eine Telefonzelle. Die war ständig besetzt von dem Affen. Aber der Brustschwimmer hatte sowieso kein Kleingeld und konnte deswegen nicht zu Hause anrufen. Das war Pech. Nach 2 Stunden war der Affe immer noch in der Telefonzelle. Der Brustschwimmer klopfte an die Glastür. »Werter Herr Affe«, sagte der Brustschwimmer, »haben Sie vielleicht Kleingeld?« Der Affe schüttelte den Kopf.
»Das brauche ich selbst.«
»Ich habe Hunger«, sagte da der Brustschwimmer. »Vielleicht könnten Sie mir eine Kokosnuss von einem Baum schütteln?« Der Affe fuchtelte zuerst erbost mit den Armen herum. Wahrscheinlich wollte er nicht beim Telefonieren gestört werden. Nach einiger Zeit kam er dann aber doch heraus. Er kletterte auf eine Palme und warf eine Kokosnuss herab. Sie fiel dem Brustschwimmer genau auf den Kopf und er sank betäubt zu Boden. Das war Pech. Aber nach einer Weile wachte er wieder auf und nun musste er nicht mehr hungern, weil er die Kokosnuss hatte. Das war Glück. Aus der leeren Telefonzelle bastelte der Brustschwimmer ein Boot. Damit fuhr er fort. Und der Affe weinte, weil er jetzt nicht mehr telefonieren konnte. 2 Tage lang trieb der Brustschwimmer auf dem Meer. Er lebte die ganze Zeit nur von einer Kokosnuss. Am 3. Tag kam ein Schiffbrüchiger vorbei, der sich auf einen im Wasser treibenden Briefkasten gerettet hatte. »Du hast das gut«, sagte der Schiffbrüchige, »du hast Telefon.« Da erzählte der Brustschwimmer, dass er keine Münzen hatte und darum nicht zu Hause anrufen konnte. »Das ist Pech«, sagte der Schiffbrüchige, »ich dagegen habe keine Briefmarke und so nützt mir mein Briefkasten auch nicht viel.« Dann fuhren sie weiter. Der Schiffbrüchige auf seinem Briefkasten trieb auf einer großen Welle nach Westen und der Brustschwimmer in seinem Telefonzellenboot trieb auf einer anderen Welle nach Osten. Zum Abschied winkten sie. Am 4. Tag kam ein einsamer Rückenschwimmer vorbei. »Entschuldigung«, sagte er, »geht das hier zum Strand?« Der Brustschwimmer zuckte mit den Achseln, weil er es auch nicht wusste. »Macht nichts«, sagte der Rückenschwimmer, »ich werde es schon finden.« Zum Dank für seine Bemühungen schenkte er dem Brustschwimmer ein Feuerzeug. Dann schwammen sie weiter, der Rückenschwimmer nach Süden, der Brustschwimmer nach Norden. Am 5. Tag landete der Brustschwimmer bei den Eskimos. Die Eskimos waren sehr nett und bauten ihm ein Iglu. Außerdem gaben sie ihm warme Fellkleider, denn für Badehosen war es in der Gegend der Eskimos zu kalt. Der Brustschwimmer zeigte den Eskimos, wie man mit dem Feuerzeug Fenster in die Iglus schmelzen konnte. Darüber freuten sich die Eskimos sehr. Der Brustschwimmer schenkte den Eskimos das Feuerzeug. Die Eskimos schenkten dem Brustschwimmer ein Fischmesser. Bei den Eskimos blieb der Brustschwimmer einige Zeit. Mit dem Fischmesser machte er aus gefrorenen Fischen kleine viereckige Stücke und verkaufte sie als Fischstäbchen. Er wurde sehr reich, denn alle Kinder der Welt wollten plötzlich Fischstäbchen essen. Das war Glück. Der Brustschwimmer hatte jetzt genug Geld zum Telefonieren und sogar für ein eigenes Flugzeug. Damit wollte er endlich nach Hause fliegen. Nur fasste der Tank nicht ausreichend Benzin für den weiten Flug und so musste der Brustschwimmer mit seinem Flugzeug irgendwo im großen Meer wassern. Das war Pech. Aber er war ein guter Brustschwimmer. Er schwamm zurück an den Strand. Seine Kleider lagen immer noch dort. Das war Glück. Aus einer Radrennfahrerfamilie. In einer Radrennfahrerfamilie geht es ein wenig anders zu als in den meisten anderen Familien. Schon nach dem Frühstück machen der Radrennfahrervater und die Radrennfahrermutter ein kleines Wettrennen. Sie müssen trainieren, denn richtige Radrennfahrer trainieren immer. Und bei der nächsten Rennradfahrer-Radrennweltmeisterschaft wollen beide die goldene Radrennmedaille gewinnen. Die bekommt nämlich nur der Schnellste. Der Radrennfahrervater bei den Männern und die Radrennfahrermutter bei den Frauen. Nach dem Frühstück also fahren der Radrennfahrervater und die Radrennfahrermutter ein paar Runden um den Häuserblock. Sie fahren so schnell im Kreis herum, dass sie sich fast selbst von hinten zuschauen können, wie sie vorne um die Ecke biegen. Aber nur fast. Meistens gewinnt beim Trainieren der Radrennfahrervater, weil er die längeren Beine hat. Aber manchmal gewinnt auch die Radrennfahrermutter. Und der Radrennfahrervater ärgert sich. Während der Radrennfahrervater und die Radrennfahrermutter draußen um den Häuserblock sausen, bleiben die Radrennfahrerkinder in der Wohnung. Sie sitzen auf ihren Kinderrennrädern und fahren im Radrennfahrerkinderzimmer hintereinander her. Vorne fährt das älteste Radrennfahrerkind auf dem großen Radrennfahrer-Kinderrennrad. Danach kommt das zweitälteste Radrennfahrerkind auf dem mittleren Radrennfahrer-Kinderrennrad. Und hinten folgt das allerkleinste Radrennfahrerkind auf seinem Dreiradrennfahrer-Kinderrenn-Dreirad, das drei Räder hat, damit das allerkleinste Radrennfahrerkind nicht umfällt beim Fahren. Wenn der Radrennfahrervater und die Radrennfahrermutter wieder nach Hause kommen, gibt es Mittagessen. Natürlich hat niemand gekocht. Zum Kochen haben richtige Radrennfahrer nämlich keine Zeit. Es gibt das aufgewärmte Essen vom Tag zuvor. Seit 3 Jahren schon gibt es an jedem Tag das aufgewärmte Essen vom Tag zuvor. Und niemand wundert sich, wie das geht. Zum Essen bleiben alle auf ihren Rennrädern sitzen und verteilen sich um den Küchentisch. Es ist nicht ganz einfach, auf einem Rennrad sitzend zu essen, aber für richtige Radrennfahrer ist das kein Problem. Sie können nämlich freihändig fahren. So ist eine Hand frei für das Messer und die andere für die Gabel. Nur ab und zu fahren alle ein kleines Stück zurück und wieder vor, denn wenn man zu lange mit dem Fahrrad auf einer Stelle steht, verliert man das Gleichgewicht und könnte leicht hinfallen. Nach dem Mittagessen wird wieder trainiert. Jetzt dürfen die Radrennfahrerkinder nach draußen. Sie fahren um den Häuserblock so schnell sie können, denn wenn sie groß sind, dann wollen auch sie bei der Rennradfahrer-Radrennweltmeisterschaft die goldene Radrennmedaille gewinnen. Das allerkleinste Radrennfahrerkind muss aber mit seinem Dreiradrennfahrer-Kinderrenn-Dreirad im Garten bleiben, denn auf der Straße ist zu viel Verkehr. Am Abend geht die ganze Radrennfahrerfamilie erschöpft ins Bett. Der Radrennfahrervater und die Radrennfahrermutter gehen in das große Radrennfahrer-Elternbett, die Kinder gehen in die Radrennfahrer-Kinderbetten, die Rennräder nehmen sie natürlich mit. Denn richtige Radrennfahrer steigen niemals von ihren Rädern. Thank you. als der Mond vom Himmel fiel. Eines Tages fiel der Mond vom Himmel. Wahrscheinlich hat es ein Problem mit der Befestigung gegeben. Der linke Haken lose, die rechte Halterung verrutscht, wer weiß das schon so genau. Als der Mond vom Himmel fiel, wunderte sich zunächst niemand. Es kommt oft vor, dass der Mond nicht zu sehen ist. Am ersten Abend war der Himmel so bewölkt, dass niemand sein Fehlen bemerkte. Am zweiten Abend war der Himmel wolkenlos. Aber die Leute wunderten sich immer noch nicht. Sie dachten, es wäre Neumond. Am dritten Abend sah ein kleiner Junge den Mond auf der Straße liegen. »Da liegt was rum, was ist denn das?« rief er und wollte nachsehen. Aber seine Mutter hatte es eilig und zog den Jungen hinter sich her. »Das ist doch der Mond!« rief der Junge. »Zeit fürs Bett«, sagte seine Mutter. Sie war etwas ungeduldig, denn sie hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Doch dann sah sie den Mond und erschrak. »Jetzt ist auch noch der Mond runtergefallen. Warst du das?« fragte sie ihren Sohn. Wenig später stand eine große Menschenmenge um den Mond herum. Es kam die Polizei und auch die Feuerwehr. Die Polizisten sperrten die Straße ab. Sie untersuchten, ob der Mond beschädigt war und was genau passiert war. »Es gibt keine Spuren von Fremdeinwirkung«, sagten sie. Das hieß, der Mond war vermutlich ganz von alleine vom Himmel gefallen. »Siehst du«, sagte der kleine Junge zu seiner Mutter, »ich war's nicht.« Die Mutter nahm ihn in den Arm und sagte, »das weiß ich doch.« Die Feuerwehrleute schoben den Mond ein Stück zur Seite, damit er nicht mitten auf der Straße lag und keinen Unfall verursachte. Sie überlegten, wie man ihn wieder hinauf in den Himmel befördern könnte. »Unsere Leiter ist nicht lang genug«, sagten sie. »Damit geht es jedenfalls nicht.« Zufällig war eine Seiltänzerin unter den Zuschauern. Die hatte eine Idee. »Man müsste den Mond an ein Seil hängen und ihn daran hochziehen.« »Wie soll das denn gehen?« fragte ein junger Lehrer und lachte. Die Seiltänzerin machte ein beleidigtes Gesicht. »Lassen wir den Mond doch einfach liegen, wo er ist«, sagte ein dicker Mann mit grün gefärbten Haaren. »Das stört er doch nicht.«
»Auf keinen Fall«, riefen die Polizisten. »Ordnung muss sein.« »Es ist ja eine ziemlich kleine Kugel«, sagte ein Gewichtheber. »Die könnte ich locker stemmen, aber ich bekäme sie nicht hoch genug.«
»Ob man Pedale an ihm befestigen kann?« überlegte ein Radfahrer. »Vielleicht kann ich ihn mit Gas auffüllen«, schlug ein Ballonverkäufer vor. »Dann schwebt er ganz von alleine hoch.«
So gab es hier einen Vorschlag und dort einen Vorschlag, aber keiner half wirklich weiter.
Dann kam ein Fußballer des Weges. Als er den Mond so daliegen sah, zögerte er nicht lange. Er nahm kurz Anlauf und trat beherzt zu. Und mit einem kräftigen Tritt schoss er den Mond zurück an die richtige Stelle.